Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Die Corona-Krise trifft Lateinamerika hart, wenn auch mit einiger Verzögerung im Vergleich zu Europa. Gerade die arme Bevölkerungsmehrheit dort ist Covid-19 schutzlos ausgeliefert. Doch der Präsident des am stärksten betroffenen Landes, der Brasilianer Jair Bolsonaro, verzapft nach wie vor interkontinentalen Stuss.
In meinem Fall, sollte ich mit Corona infiziert sein, muss ich mir als ehemaliger Athlet keine Sorgen machen. Ich würde nichts spüren, höchstens eine kleine Grippe oder ein Schnüpfchen.
Bolsonaro kollidiert mit diesen Ansichten, mit seinem Gesundheitsminister, mit den Militärs seines Landes und mit Twitter, wo seine Nachrichten gelöscht wurden. Herr Maruschek, Sie sind unser Korrespondent für die Region. In Brasilien gibt es mittlerweile über 22.000 bestätigte Corona-Erkrankungen und über 1.000 Todesfälle. Die Dunkelziffer soll sehr viel höher sein. Aber Bolsonaro bleibt sich treu, oder?
Richtig, Bolsonaro bleibt sich treu. Der ist erst in dieser Woche demonstrativ mal wieder in der Stadt unterwegs gewesen, ist in eine Bäckerei gegangen, hat dort fleißig Hände geschüttelt, Selfies mit sich machen lassen. Also der provoziert richtig, er zeigt richtig demonstrativ, dass er diese ganzen Maßnahmen, die die anderen Ebenen durchgeführt haben, also Bürgermeister oder Gouverneure, dass er die für Blödsinn hält. Er wollte sogar eine Kampagne gegen den Stillstand des Landes starten, da haben ihm die Gerichte gestoppt, sind ihm in den Arm gefallen, aber er bleibt sich treu, er findet alles, was in Richtung Shutdown, Kontaktsperre und Ähnliches geht, findet er Quatsch und er will das nicht.
Schon am 26. Februar wurde in Brasilien als erstem Land Süd- und Lateinamerikas ein Mensch positiv auf Corona getestet. Das heißt, es wäre seitdem Zeit gewesen, schnell zu reagieren. Kann man sagen, dass Bolsonaro hier Menschenleben auf dem Gewissen hat?
So sieht es zumindest aus heutiger Sicht aus. Letztendlich wird man das später mal beurteilen müssen. Das müssen Fachleute beurteilen. Aber Tatsache ist, er selber hat überhaupt nichts unternommen, sondern im Gegenteil immer nur gesagt, wir müssen so weitermachen, ist doch nur eine kleine Grippe. Und er hat auch nichts unternommen, damit sich Brasilien besser auf diese Pandemie vorbereiten kann. Wenn jetzt in den Stadien zum Teil Notlazarette eingerichtet werden oder in Messehallen, dann sind das die Gouverneure und Bürgermeister, die das machen gegen den ausdrücklichen Willen der Bundesregierung in Brasilia. Und ja, in Brasilien wird auch nach wie vor kaum getestet. Es ist erst diese Woche eine Studie der Universität São Paulo veröffentlicht worden, dass man wirklich noch eine viel, viel höhere Dunkelziffer in Brasilien vermutlich hat als in den anderen Ländern. Also diese Forscher sagen, nach dem, was wir so sehen und nach den, wenn man hochrechnet von den Todeszahlen und den Testzahlen, die wir haben, dann gehen wir davon aus, dass in Brasilien tatsächlich 15 Mal so viele Leute inzwischen positiv sind, also weit mehr als 300.000 Menschen mit dem Virus infiziert sind, bei offiziellen Zahlen, die so, ja, Sie haben es gesagt, über 22.000 liegen.
Das Virus ist auch schon in der Amazonasregion angekommen und hat die ersten Indigenen infiziert. Wahrscheinlich, so sagt man, eingeschleppt durch weiße Goldsucher. Auch die Favelas sind stark betroffen. Das heißt, es brodelt ja in Brasilien. Die Menschen schlagen auch aus Protest auf ihre Kochtöpfe, wenn Bolsonaro im Fernsehen aufgetreten ist. Heißt das, es wird einsam um ihn?
Immer noch nicht so richtig. Also man hat das Bild so ein bisschen wie in den USA. Die wahren Fans bleiben ihrem Präsidenten treu. Also es gibt auch Autokorsos, die Bolsonaro unterstützen. Aber anders als in den USA ist seine Zustimmung schon ja, auf dem absteigenden Ast. Und ja, es wird einsam um ihn und zwar im Kabinett. Also Bolsonaro erlebt einen rapiden Machtverlust. Letzte Woche wollte er eigentlich seinen Gesundheitsminister rausschmeißen. Das war im Prinzip schon durchgestochen worden an einige Medien, die wussten schon, wer der Nachfolger werden sollte. Und da sind ihm die Militärs im eigenen Kabinett in den Arm gefallen und haben gesagt, diesen Gesundheitsminister, den behältst du mal lieber, der ist nämlich gut und wir lassen das nicht zu, dass du hier eine völlige wahnsinnige Politik machst. Also er kann im Prinzip selbst im eigenen Kabinett seinen Willen schon nicht mehr durchsetzen. Insofern wird es schon ein bisschen einsam um ihn. Das geht sogar so weit, vorletztes Wochenende gab es schon regelrechte Putschgerüchte. Da hieß es, dass in Wirklichkeit ein hoher Militär die Macht an sich gerissen habe und Bolsonaro im Prinzip nur noch so eine Art Marionette des Militärs sei. Das muss man sagen, das ist völlig übertrieben. So weit ist es nicht. Aber allein, dass es solche Gerüchte gibt, das zeigt schon, wie seine Macht ja nach und nach schwindet.
Sie sprachen die Auseinandersetzung mit seinem Gesundheitsminister an. Wie ist denn überhaupt die Situation in den brasilianischen Krankenhäusern und wie sieht es aus mit der Versorgung mit Schutzmaterial?
Genauso schlecht wie sonst auch auf der Welt. In Brasilien ist es noch stärker als bei uns zweigeteilt. Es gibt die teuren Privatkliniken, die sich nur die Oberschicht leisten kann. Da ist die Versorgung normalerweise hervorragend. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Es gibt Gesundheitsstationen, es gibt ein Gesundheitswesen, das im Normalfall ganz ordentlich funktioniert. Aber wenn man sich allein diese unglaublichen Ausmaße dieses Landes, diese dichte Bevölkerung in den Metropolen und dann die riesigen entlegenen Regionen anschaut, ist klar, dieses Gesundheitswesen ist mit einer solchen Pandemie völlig überfordert. Es gibt jetzt schon die ersten Berichte, dass in Manaus, also im Amazonasgebiet, die Krankenhäuser völlig überfordert sind. Auch tatsächlich, ja, die ersten Patienten abweisen müssen. Das liegt schlicht und einfach daran, dass das eine riesige Region ist. Manaus ist da die einzige große Stadt im weiten Umkreis und da kommen die Leute einfach aus riesigen Entfernungen in die Stadt, um sich dort behandeln zu lassen. Und da gibt es jetzt schon keine Behandlungskapazitäten mehr. Das brasilianische Gesundheitswesen, das ist einfach immer schon prekär gewesen. Es gibt regelmäßig andere Krankheiten, zuletzt einen Ausbruch von Denguefieber. Und damit ist dieses Gesundheitswesen eigentlich schon am Rand der Überforderung und jetzt kommt eben noch Corona dazu.
Wenn wir den Blick von Brasilien etwas weiten, seitdem das Coronavirus Lateinamerika erreicht hat, mehren sich in den dortigen Gefängnissen die Aufstände und Massenausbrüche. Tote und Verletzte bei Gefängnismeutereien gab es in Argentinien, in Kolumbien, Peru, Chile, Venezuela, Mexiko und Uruguay. Das ist ja eine ganze Menge. Warum, Herr Maruschik?
Das Bild ist eigentlich überall das gleiche. Die Gefängnisse sind völlig überfüllt. Sehr, sehr viele Menschen sitzen dort teilweise jahrelang in U-Haft, also sitzen ohne Urteil ein. Teilweise reden wir davon, dass dreimal so viele Gefangene in den Gefängnissen sind, wie eigentlich die Kapazität dieser Haftanstalten ist. Unter grausigen hygienischen Umständen natürlich. Und da haben viele Menschen tatsächlich schlicht und einfach Angst, wenn das Virus sich erst in die Gefängnisse einschleicht, wenn es erst dort grassiert, ja, dann wird es ziemlich dramatisch werden dort und deswegen kam es zum Teil zu diesen Meutereien, hat aber auch damit zu tun, dass teilweise kein Hafturlaub mehr gegeben wurde, also dass eben um zu verhindern, dass jemand das Virus in das Gefängnis einschleppt, durften Freigänger nicht mehr in ihren Hafturlaub und auch das hat zum Teil zu Meutereien geführt. Es ist aber auch tatsächlich so, dass zum Beispiel in Argentinien schon sehr, sehr viele Strafgefangene freigelassen werden, um die Überfüllung der Gefängnisse zu verringern.
In Peru ist ein Hostel unversehens zu einer ganz anderen Art von Gefängnis geworden, auch für deutsche Touristen. Seit Wochen sitzen junge Urlauber aus aller Welt dort hoch in den Anden fest. Was passiert da?
Da passiert schlicht und einfach, dass die Peruaner Angst haben. Man hat inzwischen Angst vor Europäern. Europäer gelten als die, die dieses gefährliche Virus einschleppen. Und deswegen reagiert man doch ja ziemlich brachial darauf. Es ist so, in diesem Hostel, das ist so ein Hostel für Rucksacktouristen, also mit Mehrbettzimmern, da sind tatsächlich zwei Fälle von Covid-19 aufgetreten. Und dann hat man schlicht und einfach das ganze Hostel unter ganz strenge Quarantäne gestellt. Die sitzen mittlerweile seit 4 Wochen dort oben und können noch nicht mal auf die Straße, dürfen noch nicht mal auf den Balkon. Vor ihrem Hostel patrouillieren schwer bewaffnete Polizisten. Der peruanische Staat hat inzwischen klargestellt, Berichte über Schussbefehle, die stimmen nicht. Also es gibt keinen Schussbefehl, aber trotzdem, diese Urlauber dürfen das Hostel nicht verlassen und sie wissen nicht, wie lange das noch geht. Man hat ihnen gesagt, das könnte bis zu 3 Monaten so gehen.
Für Aufregung sorgte Ecuador in der vergangenen Woche mit Schlagzeilen über hunderte Tote, die dort auf den Straßen herumlagen. Und was passiert da?
Also dazu muss man sagen, es sind keine Corona-Toten, die da auf den Straßen herumlagen. Es ist tatsächlich so, dass Leichen auf den Straßen lagen. Aber was dort passiert ist, ist eigentlich einfach nur ein Organisationschaos. Also es gab unklare Anweisungen. Es gab teilweise die Anweisung, dass die Bestatter die Toten nicht mehr abholen dürfen. Ein Hü und Hott, ein Hin und Her. Und deswegen ist da schlicht und einfach der normale Bestattungsdienst, ja, konnte nicht mehr arbeiten. Und die Toten, die in einer Millionenstadt wie Guayaquil, das ist die Stadt, um die es geht, die Toten, die an einem normalen Tag in einer 3-Millionen-Stadt nun mal anfallen oder passieren, die wurden teilweise über mehrere Tage nicht mehr abgeholt, weil einfach unklar war, wie jetzt die Vorschriften sind, welche Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. Hat sich inzwischen gebessert. Da sind Polizei und Armee eingesprungen und haben angefangen, die Toten abzuholen. Mittlerweile weit über 1000 Tote wurden von Polizei und Militär abgeholt. Aber es ist tatsächlich so, man sieht an diesem Fall Guayaquil sehr gut, was in Südamerika passieren kann, wo der Staat an sich schon schwach ist, wo die Dinge nicht so gut organisiert sind und wo dann einfach sehr, sehr schnell ein Organisationschaos ausbricht.
Womit wir bei Kolumbien angekommen sind. Kolumbien nimmt seit Jahren täglich Zehntausende Flüchtlinge aus Venezuela, teilweise auch unter chaotischen Umständen, auf. Eine besondere Herausforderung ist das doch in Zeiten der Corona, oder?
Das ist eine besondere Herausforderung und das ist vor allem aber auch ein Problem, weil inzwischen diese Flüchtlinge auch nicht mehr wissen, wie sie sich von Tag zu Tag durchschlagen können. Da haben wir in Kolumbien, in Ecuador, in Peru eigentlich überall dasselbe Bild, nämlich dass die Menschen ja einfach von der Hand in den Mund leben, einfach mit Gelegenheitsjobs als Tagelöhner sich mehr schlecht als recht durchschlagen. Ja, und jetzt herrschen Ausgangssperren in all diesen Ländern und die Menschen wissen einfach nicht mehr, wie es jetzt weitergehen soll. Die haben keine Reserven, die haben auch keine Möglichkeiten mehr, sich von Tag zu Tag durchzuschlagen. Und in Kolumbien haben jetzt regelrechte Elendsmärsche eingesetzt. Also das heißt, die Venezolaner, die sagen, wir haben hier in Kolumbien kein Auskommen mehr, dann gehen wir eben zurück. Und Busse oder Flüge gibt es schon lange nicht mehr. Die haben jetzt einfach angefangen, zurück nach Venezuela zu marschieren, zu Fuß, tagelange Treks, bewegen sich auf die Grenze zu. Was die Leute in Venezuela erwartet, das weiß natürlich auch niemand. In Venezuela ist die Versorgungslage ja um keinen Deut besser geworden und auch die medizinische Versorgung nicht. Aber diese, ja, nennen wir es Elendsmärsche, die haben sich in Bewegung gesetzt. Übrigens nicht nur venezolanische Flüchtlinge in Kolumbien, fast genau das gleiche Bild gibt es inzwischen auch in Peru. Da sind es weniger Flüchtlinge, sondern da ist es schlicht und einfach die arme Landbevölkerung, die ist seinerzeit in die Hauptstadt Lima gezogen, um dort eben sich mit kleinen Jobs über Wasser zu halten. Und jetzt versuchen die zurück in ihre Heimatstädte zu marschieren, weil sie die Hoffnung haben, dass dort ihre Familien sie irgendwie mit versorgen können.
Das sind Zustände, die wahrscheinlich in keiner Weise vergleichbar sind mit Argentinien. Sie selbst wohnen und arbeiten in Buenos Aires. Wie ist das Leben mit Corona dort?
Sehr ähnlich wie in Deutschland, also auch hier gibt es Kontaktsperren und Ausgangsverbote, übrigens noch ein bisschen strenger als in Deutschland, also man darf nicht zur Arbeit fahren eigentlich, als Journalist bin ich da einer der seltenen Ausnahmefälle und man darf auch nicht in den Park oder mal eben zum Laufen oder einen kleinen Ausflug, ist alles streng verboten, aber die Versorgungslage ist natürlich wesentlich besser als in diesen ärmeren Ländern im Norden von Südamerika, aber auch hier, es gibt natürlich große Elendsviertel, auch dort ist es sehr, sehr schwierig. Die Leute wissen nicht mehr, wie sie sich versorgen sollen. Die Leute müssen im Prinzip in die Suppenküche gehen, um überhaupt was zu essen zu haben. Und das widerspricht natürlich dem Gedanken der Abschottung. Also da versucht man jetzt so ein bisschen die Viertel voneinander abzuschotten. Aber ob das machbar ist, ob sich das durchsetzen lässt, da habe ich auch große Sorgen. Und dahinter lauert noch ein ganz anderes Problem. Argentinien war ja schon in der Krise vor Corona. Argentinien steckt in einer akuten Schulden- und Wirtschaftskrise. Die Inflation ist sehr hoch, auch das schon vor Corona. Und jetzt, ganz akut in den nächsten Tagen, werden Staatsanleihen fällig und die Regierung müsste eigentlich ganz, ganz dringend eine Umschuldung vornehmen. Aber aufgrund dieser ganzen Corona-Krise ist es natürlich alles ins Stocken geraten, die Verhandlungen mit den Gläubigern, das liegt alles auf Eis. Man weiß nicht, ob da irgendwas vorwärts geht. Man weiß auch nicht, ob die Wirtschaftskrise, die sich jetzt weltweit abzeichnet, den Argentinien eher hilft oder ob das das Problem noch verschärft. Aber man muss damit rechnen, dass die Wirtschaftskrise hier in Argentinien in sehr kurzer Zeit nochmal dramatischere Züge annimmt und dass es hier auch zu ziemlich großen Problemen kommt.
Und was hat Argentinien unter diesen Umständen davon, dass es die Corona-Toten auf den Falklandinseln auch noch zu den eigenen zählt? Das habe ich bei Ihnen auf Twitter gelesen und nicht ganz begriffen.
Argentinien sagt ja, die Falklandinseln gehören eigentlich zu uns und die sind widerrechtlich von Großbritannien besetzt. Jetzt sind auf den Falklandinseln tatsächlich inzwischen 11 Corona-Fälle aufgetreten. Das betrifft alles britische Soldaten, die auf dem Luftwaffenstützpunkt in Mount Pleasant untergebracht sind. Die sind positiv getestet worden. Und Argentinien argumentiert jetzt einfach, naja, aus unserer Sicht ist es argentinisches Territorium. Dann müssen wir die auch zu unseren Zahlen einfach dazu zählen, um praktisch hier nochmal auf den Boden aufzustampfen und zu sagen, die Falklandinseln gehören doch eigentlich zu uns. Ist übrigens kein Einzelfall auf der Welt. China macht mit den Covid-19-Fällen von Taiwan genau das Gleiche.
Vielen Dank, Herr Maruschik, und alles Gute nach Buenos Aires.
Gerne.
Die kolumbianischen Kaffeebauern haben noch vor Ausbruch der Corona ihre Kaffeebohnen sicher geerntet. Und Kaffee geht auch in Pandemiezeiten immer und sei es nur als Coffee to go. Aber es gibt eine Bedrohung der ganz anderen Art für diesen besten Kaffee der Welt. Für die köstlichen, hochwertigen Arabica-Bohnen aus dem Hochland von Kolumbien mit ihrem samtigen und vollen Aroma. Denn die Konkurrenz aus Brasilien und Vietnam schläft nicht und liefert billiger, da dort maschinell und nicht in mühsamer Handarbeit geerntet wird. Heraus kommt eine säuerliche Plörre aus unreifen Bohnen, sagt unser Korrespondent Ivo Maruschik. Er hat die kolumbianischen Kaffeebauern bei ihrer Arbeit beobachtet.
Mit sicherem Griff streift Oscar Diaz die roten Kirschen vom Ast. Leuchtend rote und gelbe Kirschen, in denen sich die Bohnen verstecken. Die begehrten Bohnen, die Millionen Morgenmuffeln weltweit Tag für Tag beim Wachwerden helfen.
Die hier ist reif, die hier noch unreif und noch grün. Ich ernte nur die Reifen hier. Es gibt aber nicht nur rote, sondern auch gelbe.
Der Weg in den kleinen Kaffeegarten des Bauern führt einen steilen Hang hinauf. Der Boden ist matschig und schwer vom Regen. Mücken umschwirren die Hand des 54-jährigen Kaffeebauern. Kaffeepflücken ist Knochenarbeit. Trotzdem wird der Kaffee hier im Hochland von Kolumbien ausschließlich von Hand geerntet. Zum einen, weil die Hänge viel zu steil sind, um Maschinen einzusetzen. Zum anderen reifen Kaffeefrüchte nach und nach. Am selben Baum, ja sogar am selben Zweig, hängen gleichzeitig rote und grüne, reife und unreife Kirschen. Um die reifen Früchte auszuwählen, ist der geübte Blick des Kaffeepflückers nötig.
Genau deswegen schmeckt der kolumbianische Kaffee ja anders, weil wir alles, was noch grün ist, nicht ernten. Das würde einen bitteren Geschmack geben, heißt es. Deswegen ist das hier Spitzenkaffee.
Nur manchmal reißt der Nebel auf und gibt den atemberaubenden Blick frei. Das tief eingeschnittene Tal des Cauca-Flusses, die üppig grün bewachsenen Hänge und dahinter schneebedeckte Gipfel, die 5000 Meter hohen Vulkane der zentralen Andenkette. Doch dafür hat Oscar Diaz jetzt kaum einen Blick. Er muss noch kontrollieren, ob in seinem kleinen Kaffeehain Schädlinge aufgetaucht sind, ob die neu gepflanzten kleinen Setzlinge gedeihen und ob die älteren Bäume Anzeichen für Kaffeerost zeigen, eine Pilzkrankheit. Die Kaffeegärten von Santuario liegen nur 500 Kilometer nördlich des Äquators. Trotzdem ist das Klima hier oben kühl. Und genau das brauchen die hochwertigen Arabica-Kaffeepflanzen. Schließlich kommt der Kaffeebaum ursprünglich aus dem Hochland von Ostafrika. Die tropische Hitze der Täler vertragen die Pflanzen nicht.
Ja, das Klima sorgt für einen sehr guten Kaffee. Das sagen immer wieder die Besucher von außerhalb, dass er besonders mild ist.
Das bestätigt man auch 170 Kilometer östlich von Santuario in Bogotá. Die einflussreiche Federación de Cafeteros, der Verband der Kaffeebauern, residiert in einem Doppelhochhaus im schicken Norden der kolumbianischen Hauptstadt. Jeder Besucher kommt natürlich zuerst einmal einen Tinto vorgesetzt, ein Tässchen schwarzen Kaffee.
Los cafés arábicas que hemos venido trabajando para que sean.
Wir bauen nur Arabica-Kaffee an, eine der besten Kaffeesorten. Dazu kommt die Veredelung hier. Dass nur die reifen Früchte von Hand geerntet werden, dass der Kaffee dann gewaschen und getrocknet wird, um dann weiterverarbeitet zu werden. Und die Achtsamkeit unserer Kaffeebauern, all das sorgt dafür, dass der kolumbianische Kaffee einzigartig ist.
sagt Roberto Vélez Vallejo, der den Kaffeebauernverband leitet. Und sein Vize Carlos Armando Uribe ergänzt noch ein paar Zahlen, die zeigen, wie wichtig der Kaffeeanbau für sein Land ist. Nicht nur im Kaffeedreieck um Santuario gibt es Fincas. Kaffee wird überall in Kolumbien angebaut, betont er stolz.
Cuando mi Dios creó el mundo, dijo, los colombianos.
Als Gott die Welt schuf, muss er gesagt haben, die Kolumbianer sollen Kaffee anbauen. Sie haben den richtigen Boden, das Klima, den Regen und die Kaffeebauern. Heute haben wir rund 850.000 Hektar Anbaufläche. Überall, im Norden, Süden, Osten und Westen. Kolumbien hat 1.100 Gemeinden. In 603 davon wird Kaffee angebaut, also in mehr als der Hälfte der Gemeinden. Kolumbien produziert im Schnitt 14 Millionen Säcke Kaffee. Das war die letzten 5 Jahre konstant so. Vielleicht wird es auch etwas mehr. Und generell exportieren wir davon 13 Millionen Säcke.
Ein Sack Rohkaffee wiegt 60 Kilo, das sind also ungefähr 780.000 Tonnen Kaffeebohnen. Doch was der Funktionär nicht sagt, die Produktion Kolumbiens stagniert seit Jahren. Auf dem Weltmarkt fällt das Land immer weiter zurück und verliert Anteile. Dabei wird der Kaffeedurst der Welt immer größer. Der Konsum nimmt Jahr für Jahr um rund 2% zu. Andere Länder reagieren, indem sie immer mehr produzieren und ihre Anbauflächen noch ausweiten, allen voran Brasilien und Vietnam. Brasilien liegt mit weitem Abstand vor allen anderen Anbauländern. Mehr als jede dritte Kaffeebohne der Welt kommt heutzutage aus Brasilien, fast 37% der Welternte. Und mit Vietnam ist erst in den letzten Jahren ein neuer Konkurrent auf den Markt getreten, der traditionellen Kaffeeländern wie Kolumbien den Rang abgelaufen hat. 17,5% der Welternte kommen mittlerweile aus dem asiatischen Land. Vietnam hat Kolumbien damit längst vom 3. Platz der Anbauländer verdrängt. Kolumbien kommt nur noch auf 8,4% Anteil und der nächste Konkurrent, Indonesien, könnte das Land auch bald einholen. Ein unfaires Rennen, findet Uribe, denn diese Steigerungen erreichen die Länder nur mit völlig anderen Sorten und Methoden als Kolumbien.
Lo que pasa es que Kolumbien wird nie so viel Kaffee anbauen und es wird nie so hohe Erträge erzielen wie Brasilien und Vietnam mit 25 oder 35 Sack pro Hektar. Wir steigern uns, aber diese Werte werden wir nie erreichen.
Das liegt nicht nur am mühsamen Anbau in den steilen Hanglagen des Hochlands, sondern auch an den Sorten. In Kolumbien wird praktisch ausschließlich die hochwertige Arabica-Bohne angebaut, die ein samtig mildes Aroma garantiert. Vietnam setzt dagegen auf die Robusta-Bohne und auch in Brasilien wird diese Sorte immer öfter angebaut. Wie der Name schon sagt, stellt Robusta weniger Ansprüche. Sie gedeiht auch im Tiefland, in der Ebene. Dort lassen sich große Plantagen anpflanzen. Robusta-Bäume tragen auch mehr Früchte und sie erlauben zum Teil 2 Ernten pro Jahr. Doch reiner Robusta-Aufguss ist eine muffig-bittere Plörre, die erdig bis holzig schmeckt. Der Kaffee aus dieser Massenproduktion ist nur genießbar, weil er mit den hochwertigen Arabica-Bohnen gemischt wird.
Ich weiß, im Lauf der Zeit gewöhnen die Menschen sich an diese Mischungen und davon bekommt man sie schwer weg.
Wie bei anderen Lebensmitteln stellt sich die Frage, ob die Kunden bereit sind, für diese bessere Qualität mehr zu bezahlen. Deutschland kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Zum einen als zweitgrößter Kaffeekunde nach den USA. Zum anderen versorgen die deutschen Kaffeeröster nicht nur das eigene Land, sondern auch die Nachbarländer gleich mit. Deutschland ist zweitgrößter Kaffee-Exporteur der Welt, wenn man nicht den Rohkaffee, sondern das fertige Produkt betrachtet.
Der Konsum von hochwertigem Kaffee nimmt weltweit zu. Vor 10 Jahren trank man in den USA nur 9 oder 10% Spitzenkaffee. Heute sind es 49%. Die Menschen lernen, hochwertigen Kaffee zu trinken. In Deutschland wurde dagegen früher Kaffee von höherer Qualität getrunken als jetzt mit den Mischungen. Aber es bleibt unser zweitwichtigster Markt.
Dieser Preisdruck wird nicht unterwegs auf der Lieferkette aufgefangen, sondern er kommt direkt bei den kleinen Kaffeebauern an, wie bei Oscar Diaz in Santuario.
Der Preis ist sehr volatil. Zuletzt konnten wir so nicht arbeiten. Eine Zeit lang haben wir sogar Verluste gemacht.
Er ist mittlerweile zu seiner Finca, seiner kleinen Kaffeefarm, zurückgekehrt. Denn Kolumbiens Kaffeebauern pflanzen und ernten nicht nur, sie übernehmen auch die Verarbeitung des Kaffees. Was sie an die Federación verkaufen, das sind bereits gewaschene, getrocknete und enthäutete Bohnen, die nur noch geröstet werden müssen. Die Kaffeefrüchte verarbeitet Oscar Diaz in einem windschiefen Schuppen direkt neben seinem Haus. Er füllt die Kaffeekirschen in den Trichter einer Maschine, der man ansieht, wie viele Jahre sie schon treue Dienste leistet. Doch der altertümliche Apparat wird sorgfältig sauber gehalten und erscheint noch gut im Schuss zu sein. Ein Lederband verbindet die Maschine mit dem Motor, ein kräftiger Zug an dem Riemen und los geht's. Laut, aber zuverlässig quetscht der altertümliche Apparat die Kerne aus der Kaffeefrucht. Zum ersten Mal kommen jetzt die kostbaren Bohnen zum Vorschein, oval. Mit der typischen Kerbe in der Mitte fallen sie aus der Maschine. Diese Kerbe ist geschwungen, daran erkennt man die Arabica-Bohnen. Bei robuster Kaffee verläuft die Furche gerade. Aber noch sind sie glitschig feucht und blass hellgrün. Von Kaffeeduft ist auch noch nichts zu bemerken. Im Gegenteil, das Fruchtfleisch verbreitet einen beißend säuerlichen Geruch. Es wird als Dünger verwendet. Die Bohnen landen in einem Becken, in dem sie 12 bis 14 Stunden fermentieren. Erst danach werden noch die glitschigen Reste des Fruchtfleischs abgewaschen und die Bohnen werden zum Trocknen auf dem Dach der Finca ausgebreitet. Das Wellblechdach ist auf Rollen gelagert, sodass Oscar es wegschieben kann, wenn die Sonne scheint. Die hellgrünen Bohnen werden auf dem flachen Dach ausgebreitet. Es dauert rund 4 Tage, bis sie hier getrocknet sind. Je nach Wetter, sagt der Cafetero. Wenn die Kaffeebohnen getrocknet sind, lässt sich das dünne Pergamenthäutchen leicht entfernen, das den Fruchtkern umgibt. So erkennt der Cafetero, ob die Bohnen fertig sind. Das ist dann der letzte Schritt der Verarbeitung oder Veredelung der Kaffeebohnen. Jetzt kann der Rohkaffee in Säcke gepackt und auf die weite Reise zum Röster geschickt werden. Oscar ist froh, dass seine Kaffeebäume oben am Berg immer noch ein paar Früchte tragen, denn der Kaffeepreis an der Börse ist zuletzt wieder nach oben ausgeschlagen. Andere Kaffeebauern, deren Anbauflächen weiter unten im Tal liegen, können jetzt nicht mehr ernten, so wie Mario Cano. Seine Finca liegt etwas unterhalb der Stadt Santuario.
Ja, der Klimawandel trifft uns sehr, finde ich. Wegen der höheren Temperaturen wandert die Grenze für den Kaffeeanbau nach oben. In unserem Fall müssen wir schon neue Anbaumethoden einführen, zum Beispiel Bäume pflanzen, die Schatten werfen. Aber man weiß ja nicht, wie das Klima noch wird.
So wie viele Kaffeebauern hat auch er schon einen Zweitjob angenommen. Vom Kaffeeanbau allein könne man inzwischen nicht mehr leben, sagt er. Und wegen dieser schlechten Aussichten ziehe die Jugend weg vom Land in die Städte. Kolumbien selbst hat keine besonders entwickelte Kaffeegenusskultur. Im Schnitt trinken die Kolumbianer nur eine Tasse Kaffee pro Tag. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 3,8 Tassen, im Norden zum Teil sogar mehr als 4 Tassen pro Tag. Und der Kaffee, den die Kolumbianer selbst trinken, ist meistens auch noch ziemlich schlecht. Hier landen meist Ausschuss und Erntereste in der Kaffeemaschine. Edier Ramos möchte das ändern. Im Zentrum von Santuario hat er ein kleines Kaffeelabor aufgebaut. Lärmend dreht sich die Trommel des Röstofens. Die Röstung gleich hier vor Ort dient zum einen der Qualitätskontrolle, zum anderen will er seinen Landsleuten zeigen, wie fantastisch ihr Kaffee schmecken kann.
Unser Inlandskonsum ist miserabel. Das heißt, wir müssen unseren Leuten erst einmal beibringen, guten Kaffee zu trinken. Langsam geröstet, den man ohne Zucker trinken kann. Sie sollten lernen, einen guten, milden kolumbianischen Kaffee zu schätzen.
Ramos hat eine Kooperative mit aufgebaut, die die allerbesten Bohnen bei den Kaffeebauern aufkauft und dann direkt an Röstereien im Ausland weitervertreibt. Köstlicher Duft von frisch geröstetem Kaffee zieht durch das Labor der kleinen Kooperative. Immer mehr Röstereien und Kaffeehausketten sind bereit, für den milden Spitzenkaffee einen höheren Preis zu zahlen.
Heute wird Qualität nicht hochgeschätzt. Aber die gute Nachricht ist, dass sich das nach und nach ändert. Es liegt voll im Trend, dass der Kunde auch soziale Verantwortung verlangt, dass er die Kaffeebauern unterstützen will und dass er auch auf seine Gesundheit achtet.
Und die Cafeteros, die Kaffeebauern, können nur hoffen, dass dieser Trend zum edlen Aufguss letztlich stärker ist als der Preiskampf um die billigste Bohne.
Der Kampf der kolumbianischen Kaffeebauern. Muckefuck versus Arabica-Bohne. Ivo Maruschik berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kola bedankt sich fürs Zuhören.